Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Es rigor y es necedad. Sin amor no se pudiera ni aun el mundo conservar.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wissenschaftspodcast aus der Romagna. Mein Name ist Judith Wimmer und ich freue mich sehr, heute Marie Stockinger bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Marie! Marie ist Studentin am Institut für Romanistik der Universität Wien und wird uns heute ein bisschen was zu Liebesvorstellungen im spanischen Siglo de Oro erzählen. Mit dem Thema hat sie sich im Rahmen von einem literaturwissenschaftlichen Seminar »Inszenierungen der Liebe im Siglo de Oro«, das sie bei Theresa Hiergeist besucht hat, auseinandergesetzt und sie hat dann auch eine Seminararbeit dazu geschrieben. Und Marie, du hast dir dafür ein ganz besonderes Werk ausgesucht, nämlich ein Theaterstück von Lope de Vega, aus dem übrigens auch das Zitat stammt, das wir am Anfang der Sendung gehört haben. Und ja, vielleicht magst du uns gleich mal ein bisschen was darüber erzählen.
Ja, ganz genau. Also ich habe mich mit dem Theaterstück Fuente Ovejuna von Lope de Vega beschäftigt, weil dieses Theaterstück diesen Begriff der Liebe im Siglo del Oro, aber auch alles, was damit zusammenhängt, die Treue, die Ehre, die Ehe, die Solidarität, die Freundschaft, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, all das ist von diesem Liebesbegriff wahnsinnig schön eingebettet und auch mitbehandelt. Und ich habe versucht, mithilfe meiner Seminararbeit die ganzen Verbindungen zwischen diesen Begriffen herzustellen und einzubetten in den historischen Kontext. In dem Zitat, das wir zu Beginn gehört haben, wird schon angedeutet, worauf ich hinaus will. Sin amor no se pudiera ni aun el mundo conservar. Da geht es also eindeutig um die erhaltende Funktion der Liebe, um die stabilisierende Funktion der Liebe. Und dieses Zitat stammt aus einer Diskussion, die die Figuren des Theaterstücks ganz am Anfang der Geschichte spielen. Die wichtigsten Figuren sind Laurentia, eine ländliche Tochter, eine schöne, starke Frau, die auch von vielen begehrt wird, und ihr Liebhaber Frondoso, der zu Beginn des Stücks nur doch davon träumen kann, denn zu Beginn des Theaterstücks liebt Laurentia nur ihre Ehre, nur ihre Unschuld. Frondoso liebt aber Laurentia. Und das Zitat, das ich soeben vorgelesen habe, stammt aus einer der ersten Szenen, in der die jungen Leute darüber diskutieren, was Liebe ist und ob es Liebe überhaupt gibt. Eine weitere Figur namens Mango zweifelt nämlich daran, dass es Liebe gibt. Er behauptet, jede Form der Liebe sei bloß egoistisch, denn alle würden nur sich selber lieben. Die anderen aber behaupten, Liebe sei altruistisch und würden für andere eine Funktion erfüllen. Und ihre Vorstellung der Liebe, eine solidarische Vorstellung der Liebe, beinhaltet die Vorstellung, dass man füreinander einsteht, dass man das Wohlergehen der anderen Person über das eigene stellt. Mango hingegen zweifelt daran und behauptet, man würde nur sich selbst lieben. Im Laufe des Stücks verändert sich aber auch Mangos Einstellung zur Liebe und er macht eine Entwicklung durch, doch dazu später. Was ist die Ausgangslage in Fuente Ovejuna? Das kleine Dorf wird von einem regionalen Herrscher regiert. Sein Name ist Fernando Gomez und er unterliegt zwar der Herrschaft der katholischen Könige, die Spanien zentral regieren, steht aber über den Dorfbewohnern. Das Problem ist, Fernando Gomez ist ein sehr böser, unfairer, grausamer Herrscher. Er schlägt die Bewohner, er vergewaltigt sogar die Frauen, er entehrt die DorfbewohnerInnen und er liebt nur sich selbst und seine Macht. Durch seinen Adelstitel fühlt er sich berechtigt, so mit den DorfbewohnerInnen umzugehen, aber er schürt damit deren Hass und Unzufriedenheit. Über Fernando Gómez stehen die katholischen Könige. In dieser Zeit spielt auch die Geschichte. Und die beiden werden als die gerechten obersten Herrscher, gottgewollten Herrscher dargestellt. Ihre Herrschaft ist legitimiert, sie sind gut, sie sind gerecht. Damit hat niemand ein Problem. Das wird auch noch spannend für die Machtverhältnisse später. Aber nochmal zurück zur Liebe. Was ist eigentlich Liebe? Damit hat sich Lope de Vega auch viel beschäftigt in seinen Theaterstücken. In einem Artikel von Fernandez aus 2016 werden auch verschiedene Vorstellungen der Liebe aufgeführt. Liebe als Harmonie, Liebe als die stärkste Kraft, Liebe als Wahnsinn, als Verrücktheit. Die Liebeskrankheit ist auch ein beliebtes Motiv im Siglo del Oro. Und in diesem Stück führt Lope de Vega die Liebe eben in diesen harmoniestiftenden Sinn ein. Ich habe mir die Frage gestellt, wer liebt wen in Fuente Ovejuna? Frondoso, wie wir schon gehört haben, liebt Laurencia und zwar auf eine schicksalhafte, intensive Weise. Also er glaubt, die beiden sind füreinander bestimmt und er hält an ihr fest. Er meint, er kann dem gar nicht aus. Auch das ist ein beliebtes Motiv im Siglo del Oro. Er muss sie einfach lieben. Sie ist zunächst nicht so überzeugt. Sie liebt nämlich, wie gesagt, nur ihre Ehre. Aber nachdem Frondoso verspricht, diese Ehre für sie zu schützen, lässt sie sich darauf ein, auch ihn zu lieben. Besonders dann, als ihre eigene Liebe bedroht wird. Denn als Fernando Gómez in das Dorf kommt, findet er Gefallen an Laurencia und bedrängt sie immer wieder und versucht ihr ein bisschen Nähe abzugewinnen. Laurencia bockt ab, aber sie ist dann doch froh, dass sie sich auf Frondoso verlassen kann, als sie tatsächlich in Bedrängnis kommt. Esteban liebt seine Tochter, also auch die familiäre Liebe wird als gute moralische Liebe dargestellt und er widersetzt sich für diese Liebe sogar den Autoritäten, die er sonst eigentlich achtet. Insgesamt lieben alle BewohnerInnen Fuente Ovejunas Gott, sie sind alle sehr gottestreu, sehr gläubig und auch die von Gott gewollten HerrscherInnen. Ich habe das als Agape interpretiert. Agape ist im Siglo del Oro eine Form der Gottesliebe im Vergleich zu Philia, welche die quasi geistige, moralische, gute Liebe ist. Dann gibt es noch Eros, das ist die körperliche, fleischliche Liebe, die sehr verpönt ist im Siglo del Oro, und die Caritas, die solidarische Liebe. Und auch die findet sich in Fuente Ovejuna, denn die BewohnerInnen Fuente Ovejunas lieben alle einander in einem solidarischen Sinn. Sie stehen füreinander ein. Das wird besonders gegen Ende des Stücks wichtig, als sie beschließen, gemeinsam gegen den Tyrannen vorzugehen. Da braucht es besonders viel von dieser Caritas, von dieser Nächstenliebe. Und Fernando Gómez liebt, wie gesagt, hauptsächlich sich selbst und seinen Titel. Und er liebt auf gewisse Weise auch Frauen, aber eben auf eine unrechte Weise, auf diese körperliche Weise, auf eine besitzergreifende Weise, die eigentlich nicht wirklich als Liebe gezählt werden kann im eigentlichen Sinn. Und damit, dass Fernando Gómez auch Laurencia begehrt, bringt er etwas aus dem Gleichgewicht. Das haben wir schon mal gehört bei Traición en la Amistad, das ist ein anderes Stück aus dem Siglo del Oro. Da gibt es auch die gute, gerechte Liebe in Paarbeziehungen und ein drittes Element stört diese Beziehung und bringt sie aus dem Gleichgewicht. Und so ist es auch hier. Und ich habe mich gefragt, ist es eine Gefahr für die Liebe von Laurencia und Frondoso? Oder stellt er sie auf die Probe? Oder ist die Gefahr von außen vielleicht gar ein Katalysator für die Liebe, der die Liebe zwischen den beiden antreibt? Und tatsächlich glaube ich, dass alles drei zutrifft. Also Fernando Gómez bedroht die Liebe der jungen Leute, stellt sie aber auch auf die Probe und befeuert sie doch auch ein Stück weit, da sie einen gemeinsamen Feind haben und dadurch ihre Liebe wächst.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Zugänge und spannenden Einblicke in das Theaterstück. Du hast jetzt im Zusammenhang mit der Liebe auch immer wieder den Begriff der Ehre erwähnt. Wie verhält sich denn der zur Liebe? Die Ehre ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff im Siglo de Oro. Vielleicht magst du da noch kurz ein bisschen was dazu sagen.
Ja, das stimmt genau. Ehre ist ein ganz wichtiger Begriff im Siglo de Oro. Er hat sogar zwei verschiedene Bedeutungen. Und zwar gibt es den Honor und die Honra. Und Honor ist quasi die Form der Ehre, die alle Menschen erreichen können. Die ist nicht abhängig von einem Stand. Und es ist quasi die Tugendhaftigkeit. Also Männer erlangen ihren Honor durch Mut, durch Frömmigkeit, durch Stärke und Frauen durch ihre Keuschheit, durch ihre Zurückhaltung vor der Ehe. Und dementsprechend sind die moralischen Vorstellungen des Siglo del Oro an diese Vorstellung des Honors gebunden. Die Honra ist eine Art öffentliche Wahrnehmung von Ehre und ist mehr an den Stand gebunden, also dem Adel kommt die Honra eher zu. Und deswegen hat auch Fernando Gomez den Eindruck, ihm würde die Honra ohnehin zustehen, unabhängig von seinem Verhalten. Das sehen aber die DorfbewohnerInnen anders. Die finden sein Verhalten unmoralisch und wollen gegen ihn vorgehen. Zamorano spricht in seinem Text von einem Dualismo Amor-Honor. Und ich finde, das trifft sehr gut zu, weil Liebe und Ehre in diesem Stück sehr eng miteinander verschmolzen sind. Also die Ehre kann durch die Liebe geschützt werden. Eine zerstörte Ehre kann eine Liebe gefährden, kann aber auch durch Liebe und Solidarität und Zusammenhalt wiederhergestellt werden. Also die beiden bedingen einander. Und Ehrverletzung zieht dementsprechend auch Rache nach sich. Das ist eine Form, um Ehre wiederherzustellen. Und die Liebe verstärkt sich auch durch eine bedrohte Ehre, so wie wir das in diesem Stück sehen. Und um dieses höchste Gut der Ehre zu schützen, gibt es auch die Ehe als eine noch festere Form der Liebe, die den Schutz der Ehre gewährleistet. Im Stück wird erzählt, dass bis zur Hochzeitsnacht, also quasi bis zur rechtmäßigen Inbesitznahme der Frau durch den Ehemann, die Schutzfunktion dem Vater zukommt und danach ist eben der Ehemann für den Schutz der Ehre der Frau zuständig. Und die Ehe vertritt in dem Stück eigentlich quasi alle Ideale der katholischen Kirche und aber auch des katholischen Königspaars in Spanien, in der Zeit der katholischen Könige. Und die Ehe als Institution ist für die spanische Identität dermaßen wichtig, dass sie auch im 17. Jahrhundert einen wahren Boom erlebte an künstlerischen Auseinandersetzungen. Also es gab dann verschiedenste Inszenierungen der Liebe in Theaterstücken, in Musikstücken. Das kann man nachlesen bei Villaseñor. Und die Hochzeit wurde eben auch nicht nur als kirchliche Einrichtung gesehen, sondern wirklich auch als politische Ordnungsinstanz, wie es zum Beispiel auch Usunaritz beschreibt in einem Artikel. Gut, und nachdem nun diese Ehre so schützenswert ist, dass sogar die Ehe als Konstrukt drumherum gebaut wird, ist es natürlich umso schlimmer, wenn dieser Schutz dann nicht gewährleistet wird. Und das passiert aber im Stück. Der Tyrann, der unrechtmäßige Herrscher, kommt, terrorisiert die Stadt, untergräbt ihre Ehre, schlägt sie, beleidigt sie, behandelt sie wie Tiere, vergewaltigt die Frauen. Und es gibt ja diese Vorstellung von einer Herrschaft als Kreislauf, also die Herrschaft bietet den Untertanen Schutz und die Untertanen im Gegenzug Treue. Hier wird dieses Verhältnis aber verletzt, der Schutz wird nicht gewährleistet, dementsprechend muss auch die Treue nicht gehalten werden. Und es geht sogar noch weiter, dadurch, dass die Beherrschten nicht beschützt werden, sondern sogar bedroht werden durch ihren Herrscher, können sie auch zu drastischeren Maßnahmen greifen und ihn eben eliminieren. Da gibt es auch ein schönes Zitat von Zamorano, dass eben ein Tyrann sogar mit Gewalt abgesetzt werden kann, wenn sein unrechtmäßiges Herrschaftsverhältnis ist. Und das ist in dieser Stadt eindeutig der Fall.
Ja, da scheint es sich hier wirklich um einen ganz besonders grausamen und gewalttätigen Herrscher zu handeln. Macht da das Dorf dann etwas dagegen in dem Stück? Gibt es irgendeine Form von Protest oder wie genau sieht das aus?
Das passiert folgendermaßen, also die Situation spitzt sich immer weiter zu und dann gibt es eine Szene, in der der Tyrann die Hochzeit von dem jungen Liebespaar unterbricht, um sich einerseits am Mann zu rächen, weil der in einer vorherigen Szene Laurentia vor dem Tyrannen beschützt hat und ihn bedroht hat. Und deswegen will er sich rächen und er will endlich seine lang ersehnte Laurentia in die Finger bekommen. Deswegen wird die Hochzeit der jungen Leute gesprengt, die moralisch gute, legitime Hochzeit. Und das lässt das ganze Dorf so wütend werden, dass sie eine Dorfversammlung einberufen. Also die Männer des Dorfes kommen zusammen und beraten. Laurentia wird währenddessen vom Kommandanten vergewaltigt, auf grausame Weise. Und in diese Szene der Ratsversammlung, in der die Männer beraten, wie sie nun vorgehen sollen, was sie tun sollen, platzt dann plötzlich diese wahnsinnig aufgebrachte Laurentia herein und lässt alle ihre Wut und all ihre Enttäuschung aus sich heraus. Und das ist eine ganz interessante Szene. Das ist auch der Höhepunkt des Stücks. Und das lässt sich jetzt auch auf stilistischer Ebene analysieren. Also in Bezug auf die Versform. Es handelt sich um eine Art Botenbericht, weil Laurentia ja eigentlich davon erzählt, was ihr gerade zugestoßen ist. Also man erlebt es nicht live mit, was den Vorteil hat, dass man die Gewalt nicht ganz explizit zeigen muss und dass man auch die subjektive Perspektive Laurentias besser wahrnehmen kann. Und bevor sie den Raum betritt in dieser Ratsversammlung, handelt es sich um einen 11-silbigen Vers in Terzetten. Und das ist ein sehr gehobener, moralischer Dichtungsvers, der die gerade noch bestehende Ordnung darstellt. Und laut Stenzel, dem Herausgeber der Reclam-Version des Stücks, stellt es auch eine feierliche Einleitung des Höhepunkts dar, diese gehobene Versform. Sobald dann Laurentia auftritt, löst sich diese Versform auf in einen 8-silbigen Romanzenvers ohne Strophengliederung. Also die Ordnung ist quasi durchbrochen und es folgen kurze abgehackte Sätze, viele Ellipsen, viele Ausrufe, viele Fragen. Also auch die Sätze sind kürzer und repräsentieren Chaos und diese Überraschung und die Dynamik, die plötzlich in die Situation kommt. Und sobald Laurentia dann aber ihre Rede beginnt, wechselt sie in so eine gesangsartige, in so einen Wutausbruch. Also die Sätze werden wieder länger, komplexer. Es handelt sich um eine Hypotaxe, also viele Nebensätze. Und ihre Rede wirkt zwar emotional und brausend, aber doch auch kontrolliert und kraftvoll. Also die Wut, die in ihr steckt und die Enttäuschung scheint ihr viel Kraft zu geben. Und generell die Sprache des Stücks hat eine dialektische Markiertheit. Also man merkt, dass es sich um eine ländliche Atmosphäre handelt, wobei die Syntax auch oft angelehnt ist an höfische und gewandte Redeweisen. Und Stenzel schreibt hier, dass das eben so eine Mischung ist aus diesem Höfischen und dem ländlich-Naiven. Und dadurch wird gezeigt, dass die DorfbewohnerInnen zwar vom Land kommen, aber trotzdem kluge Menschen sind und deswegen auch diese herablassende Behandlung des Kompteurs eigentlich ungerechtfertigt ist, weil sie eben sehr intellektuell und eben moralisch hochwertige Menschen sind. Auch zur Sprache, es ist eine starke emotionale Markierung im Wortschatz. Also sie sagt zum Beispiel, Laurentia sagt, que no se os rompen las entranas de dolores, gallina, sie flucht ganz viel und ist sehr direkt in ihrer Wortwahl. Also sie beschreibt auch sehr direkt, was passiert ist. Sie ist sehr aggressiv, beleidigend, sie ist sehr zerrüttet und enttäuscht. Man spürt das richtig in ihrer Wortwahl und im Satzbau und in den vielen Ausrufen und Fragezeichen. Sie bricht da auch richtig aus einem Rollenbild aus. Durch ihre kaputte Ehre, so auf die Weise eh schon egal, nimmt sie eine sehr männliche Position ein und ist eben sehr stark und fordert Initiative. Und man merkt auch, dass die Sprache insgesamt direkter wird, weil am Anfang des Stücks, da reden die Mädchen noch sehr verhalten, als der Kommandador sie zum Beispiel fragt, seid ihr nicht mein? Dann sagen sie, sí, señor, mas no para cosas tales. Also diese Sachen, die werden nicht mal direkt ausgesprochen, weil sie so grausam sind. Und in dieser Szene ist Lorenz ja dann sehr direkt und erzählt sehr klar von dem, was ihr passiert ist und sagt auch, seht ihr nicht meine Schläge, mein Blut? Also all diese auch körperlichen Versehrtheiten, die eigentlich ein Tabuthema für so eine reine, unversehrte Frau sein sollten. Und es gibt auch sehr viele aktive Formulierungen, also es zeigt auch wieder, dass einfach eine sehr starke Frau ist mit viel Initiative. Eine pragmatische Markiertheit, also ganz viele Anreden, ganz viele appellierende Sprachfunktionen übernimmt auch diese Rede. Also es geht ganz viel darum zu mobilisieren und das zeigt auch Wirkung, weil tatsächlich das Dorf dann aufbricht, um sich den Tyrannen vorzuknöpfen und sich an ihm zu rächen.
Ja, super spannend, wie sich die Rache der Protagonistin und auch allgemein der Protest der Bevölkerung, des Dorfes in der Sprache hervortut. Und du hast jetzt eher schon ein paar dramaturgische Aspekte erwähnt, aber vielleicht könntest du noch mal ein bisschen genauer auch allgemein auf den dramaturgischen Aufbau des Stückes eingehen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Ich denke, das könnte noch ganz interessant sein.
Zum dramaturgischen Aufbau des Stücks. Also die thematische Progression folgt seiner Spannungskurve. Also es gibt eine lineare Progression zum Höhepunkt hin. Und eben dann diese Rede und dann der Aufstand, der folgt, das sind die Höhepunkte, vor allem in Bezug auf Zorn, Verzweiflung und auch Zusammenhalt und Liebe. Das sind alles beides Bereiche, die sich hochsteigern, dann den Höhepunkt erleben und dann wieder absinken. Also die Liebe nicht, die kann bis ins Unendliche steigen, aber der Zorn, die Verzweiflung nehmen dann wieder ab. Und bei der Ehre ist es genau umgekehrt, also die Ehre hat ihren Tiefpunkt bei Laurentias Rede. Die beginnt relativ hoch, sinkt dann immer weiter ab durch die Tyranneien, hat den Tiefpunkt nach der Vergewaltigung und dann durch den Aufstand und durch die Ehrung am Schluss der katholischen Könige ist die Ehre plötzlich wieder hoch und sogar noch höher als zu Beginn. Die Kohärenz ist sehr stark im ganzen Stück, also es ist eine starke Nachvollziehbarkeit des Aufbaus da und alles kündigt sich in gewisser Weise an. Und deswegen, also es gibt wenig Überraschungen. Es gibt einige Wiederholungen in der Rede der Laurentia. Also sie sagt zum Beispiel immer, vosotros, vosotros, vosotros. Das hat so was Anklagendes, wie so durch eure Schuld, durch eure Schuld, durch eure große Schuld. Dann an einer anderen Stelle in der Rede sagt sie, que, que, que. Immer wieder, das repräsentiert vielleicht ihre Fassungslosigkeit, weil sie einfach durch diese Vergewaltigung einfach auch keine Worte findet und total verständnislos ist für das, was ihr gerade passiert ist. Dann gibt es ganz viele Metaphern, also Tiervergleiche, zum Beispiel die Gallinas, eben die Feiglinge, dann Lauwächer, al Lobo, Dechais, also ihr habt das Lämmchen dem Wolf überlassen, also Lamm, klar, ganz unschuldig und hilflos und Wolf, so der Inbegriff des Bösen. Dann bezeichnet sich auch Laurentia selbst als Schmuckstück, als Joya und das repräsentiert den Besitz, also dass sie im Besitz des Vaters und dann des Bräutigams ist und es repräsentiert auch die Jungfräulichkeit, die geschützt werden müsste vom Vater und eben dann vom Bräutigam, auch laut Stenzel. Und sie nennt die Männer des Dorfes auch Barbaren, also unzivilisierte Ausländer. Der Kompteur wird immer wieder als Jäger bezeichnet, also der Frauen entmenschlicht und ihnen nachjagt. Und eine interessante Metapher ist auch das wirre Haar, das Laurentia nach der Vergewaltigung hat, weil an einer vorherigen Stelle im Stück wird mal gesagt, dass die offenen Haare, also bei der Hochzeit wird ein Lied über ein Mädchen mit offenen Haaren gesungen, das heißt eine unverheiratete Frau, die dann, wenn sie heiratet, unter die Haube kommt, also die Haare quasi zusammenbindet. Und wenn dann diese Ehe, diese fixe Ordnung, die es schon mal gab, wieder gewaltsam geöffnet wird, dann entsteht dieses Vire-Haar. Also das Haar auch als Symbol für diese Zustände, in der sich die Frau befindet.
Ja, vielen Dank, liebe Marie. Jetzt sind wir leider schon fast am Ende der Sendung angekommen, aber vielleicht magst du zum Abschluss noch einmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, über die du jetzt gesprochen hast.
Sehr gern. Also eben die Liebe in Fuente Ovejuna sorgt für Solidarität unter den BewohnerInnen, für gegenseitigen Schutz vor fremden Einflüssen, vor ungerechter Herrschaft, sorgt für Gerechtigkeit, sorgt für Moral, sorgt für Einhaltung der Werte und für Tugendhaftigkeit. Die Liebe in Fuente Ovejuna ist auch Gott gewollt, also von oben herab unterstützt quasi, und gilt auch Gott, also die Liebe gilt auch Gott und auch dem Königspaar, das von Gott gewollt ist. Also diese zentralistische Herrschaft ist auch größer und wichtiger und legitimer als die regionale Herrschaft. Die Liebe wird erprobt und gestärkt durch Ehrverletzungen und die Liebe wird geschützt durch Ehre und schützt die Ehre des Dorfes und seiner Frauen. Und die Liebe ist stärker als die Machtverhältnisse. Also zusammengefasst repräsentiert die Liebe in Fuente Ovejuna die Ideale des Siglo del Oro, die Ideale der Zeit, und hält ihre Ordnung aufrecht. Und deswegen stützt sie und stabilisiert sie die moralischen Machtverhältnisse der katholischen Könige.
Das war es jetzt leider auch schon wieder. Wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle bei allen fürs Zuhören und vor allem auch danke dir, liebe Marie, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele spannende Dinge über Fuente Ovejuna von Lope de Vega und den Liebesdarstellungen im Siglo de Oro erzählt hast. Alles Liebe und tschüss, bis zum nächsten Mal.